was dem äußeren Menschen nötig zu wissen und zu glauben ist, das wird ohnehin dort, sieh hin, von meinen zwei Schreibern auf mein Geheiß aufgezeichnet. Wer das annehmen und danach tun wird, der wird auch zum Empfange meines Geistes vordringen. Hat er den, so braucht er dann fürs Weitere nichts mehr. Bleibe der aber bei dem, was er von mir vernommen hat, lau und beeifert sich nicht danach, vollkommen tätig zu werden. Nun, so wird er wohl den Buchstaben haben, so wie ihn meine beiden Schreiber aufzeichnen und wie ihn auch für dich und noch für etliche der Raphael aufgezeichnet hat. Aber zum Geiste, der tief innerhalb des Buchstabens rastet und ruht, wird er nimmer vordringen. Es wird er niemand etwas nützen, nur gläubig zu rufen, Herr, Herr. Denn vor mir werden solche Bekenner stets eben also dastehen, wie Wesen, die mich nicht kennen und auch von mir nicht erkannt werden. Ich sage es euch für alle Ewigkeiten, als von Gott aus war. Wer nicht vollkommen ein Täter meiner Lehre wird, sondern bloß nur ein Hörer und dann und wanniger Bewunderer und Lobpreiser derselben verbleibt, der bekommt meinen Geist nicht, und meine ganze Lehre nützt ihm also im Grunde wenig oder nichts. Denn wird er nach der Ablegung des Leibes endlich ganz nackt als Seele dastehen, so wird er von mir und von meiner Lehre ebenso viel wissen, als hätte er auf der Erde auch nie eine Sterbenssilbe davon vernommen. Was aber auch eine ganz lebensnatürliche Erscheinung ist. So zum Beispiel jemand von der großen Kaiserstadt Rom auch so manches und sogar vieles hat reden hören, weiß auch den Weg dahin und hat auch die Mittel und die Gelegenheit, dahin zu reisen, um sich die große Stadt nach Muße anzusehen und alles darin kennenzulernen. Ja, er wird zu solchem Unternehmen sogar zu öfteren Malen von seinen Freunden, die schon in Rom waren, aufgemuntert. Allein er hat fürs Erste nie eine rechte Zeit dazu. Dann ist er zu bequem und scheut die möglicherweise vorkommen könnenden Reiseungemächlichkeiten und sagt am Ende, ei, wohin die Reise nach Rom? Meine Freunde haben mir diese große Stadt ohnehin schon so haarklein beschrieben, dass ich sie nun in meiner Fantasie so ganz erschauen kann, als wäre ich selbst schon viele Male in Rom gewesen. Das bildet sich unser Mann wohl so recht gut ein. Lassen wir ihm aber heute nur ein möglich ganz getreues Abbild von der Stadt Rom vorlegen, aber ohne eine Unterschrift, was es sei und vorstelle. Und unser, die Stadt Rom ganz zu kennen vorgebender, wird das Abbild ebenso ansehen wie ein Ochse ein ganz neues, ungewohntes Tor. Und lassen wir ihn jahrelang raten, so wird er mit voller und überzeugender Bestimmtheit dennoch nie angeben können, dass dies ein gelungenes Abbild der Stadt Rom ist. Ich aber sage noch mehr. Lassen wir diesen Menschen zufällig wirklich nach Rom kommen, aber allein und so, dass ihm in Rom selbst auch niemand sagete, dass er sich nun in Rom, sondern in einer ganz anderen Stadt befinde. so wird er das am Ende glauben und somit den ganzen großen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Es ist so nach durchaus nicht genug, dass der Mensch etwa vom Hörensagen oder durchs Lesen von allerlei Beschreibungen sich irgend Kenntnisse verschafft, von was immer. Alle diese Kenntnisse bleiben stumm und ohne einen Lebenswert, so sie nicht durch die Tätigkeit mit dem Leben der Seele in einen Verband gebracht werden. Wenn jener Mensch, so er von der Stadt Rom, gar viele ihm merkwürdige Dinge vernommen hat, sich dann zur Reise dahin anschickt und dann auch wirklich dahin reist und dort alles in Augenschein nimmt, was er nur immer in Augenschein nehmen kann, so wird er darauf die volle Wahrheit tiefst eingeprägt auch in seiner Seele haben und wird sich darauf nimmer eine andere Vorstellung von Rom machen können, als wie er diese Stadt selbst geschaut hat. Hätte er aber Rom nie selbst geschaut, so würde sich seine Vorstellung auch mit einer neuen und veränderten Erzählung über die Gestalt der Stadt Rom allerweitlichst verändert haben. Ein fantastisches Bild würde das andere verdrängen und das so lange fort, bis er am Ende sich von der Stadt schon gar keine, nur einigermaßen haltbare Vorstellung zu machen imstande wäre. Hat er aber einmal, wie gesagt, Rom selbst gesehen, so mögen nun Hunderte von Schwätzern zu ihm kommen und ihm ganz neue und seltsame Beschreibungen von der Gestalt der Stadt Rom machen. So wird er darüber nur lachen und sich zuweilen über die lügenhafte Unverschämtheit einiger sich berühmt zu machen bestrebender Tagediebe und müßigen Pflastertreter nur ärgern und sie alle zur Türe allerweitlichst hinausweisen. Denn in ihm lebt nun die wahre Gestalt Roms, tatsächlich, und kann durch gar keine andere, bloß erdichtete Vorstellung verdrängt werden. Aber wie möglich nun also, weil er durch seine Mühe und Arbeit sich die volle Wahrheit in seine lebendige Seele und nicht bloß in sein Gehirn eingeprägt hat. Er hat so nach den wahren Geist der Sache in seine Seele aufgenommen. Das treu wahre Bild lebt nun in ihm und kann durch kein äußeres Irrbild mehr getötet und zerstört werden, weil es ein wahres Lebensbild geworden ist. Wie aber dieses Gleichnis sehr klar den Unterschied zwischen dem trügerischen Scheine und der vollen Wahrheit in jeder Hinsicht und Beziehung zeigt, woraus ein jeder auch gar leicht und gründlich ersehen kann, dass auch eine noch so ganz richtige Beschreibung Roms dennoch die eigentätige Überzeugung weit hinter sich lässt, weil die dadurch hervorgerufene Vorstellung doch nur eine eingebildete ist und durch eine andere, anders begründete, ganz gut verdrängt werden kann, weil sie zu keinem lebendigen Bilde in der Seele geworden ist. Eben und gerade also geht es mit meiner Lehre.